In der letzten Oktoberwoche, da war ich mit meiner Frau ein paar Tage weg. Eine Kurzkur mit etwas Sport, säurearmer Kost, Ernährungsberatung und Wellness. Ein wichtiger Merksatz für mich war, man kann sich noch so anstrengen mit basenreicher oder säurearmer, gesunder und vollwertiger Kost. Wenn der Faktor Ärger und Stress nicht angegangen wird, hilft alles nichts und man bleibt ein übersäuerter Mensch. Stress ist der Hauptfaktor für ungesunde Übersäuerung. Ja, und da liegt es dann nahe, auszurufen, das erste Bild bekommen wir gleich von der Technik. Ja, auszurufen, mach bloß kein Stress. Mach bloß kein Stress. Nun habe ich schon seit ein paar Jahren dieses Thema zu meinem persönlichen gemacht und vieles umgesetzt. Schon öfter habe ich mir Gedanken gemacht, wie die Bibel dieses Thema angeht. Ich habe auch sehr gute biblische und medizinische Vorträge gehört und gelesen. Und so reifte in dieser neulichen Kurzkur der Gedanke, aus dem Gelernten für euch eine Predigt zu formen. Und ich sehe es auch als schöne Ergänzung zur Predigt von Johann vor 2 Wochen, wo es um das Thema Sorgen oder Vertrauen ging. Sorge abgeben mindert Stress. Der Predigttext für heute ist kurz und knackig. Ihr seht es auf dem nächsten Bild. Aus 1. Korinther 10, der Vers 23. In der modernen Übersetzung lautet er: Alles, was erlaubt ist, ist deswegen nicht schon gut. Wir können alles tun, aber nicht alles ist nützlich. In unserer Freiheit, die uns unser Glaube durchaus lässt, gibt es also Dinge und Umstände, die uns nicht zum Besten dienen und die wir aktiv angehen sollten. Ein wesentlicher Punkt unserer modernen Leistungsgesellschaft ist das Thema Stress. Und ich will mit euch heute Morgen betrachten, wie auch Jesus schon aktiv gegen Stress vorgegangen ist. Stress, kommt euch das in irgendeiner Weise bekannt vor? Was ist denn Stress? Stress ist eigentlich ein technischer Ausdruck aus der Physik, der besagt, wie sich ein Material unter Belastung verformt bis zum Bruch. Stress im menschlichen Sinn ist erstmal noch nichts Negatives. Es ist die Reaktion unseres Körpers und unserer Psyche auf besondere, auf herausfordernde Situationen. Stress erhöht unsere Aufmerksamkeit und Leistungsbereitschaft und Stress aktiviert uns, Anforderungen zu bewältigen. Ein gewisses Maß an Stress braucht man also. Man nennt dies im Medizinerjargon Eustress, also positiver Stress. Wenn der gut aushaltbare Eustress überschritten wird, zu lange besteht oder zu oft auftritt, wird er zum Dysstress, also zum negativen und krankmachenden Stress. Und chronischer Dysstress schwächt unser Immunsystem und macht uns anfälliger für Krankheiten. Der britische Forscher Paul Grice hat als sehr wichtige Dysstressfaktoren benannt: erstens lieben und keine Gegenliebe erfahren, also Ablehnung. Zweitens Freundschaft suchen und nicht finden, also Ausschluss. Und drittens kommunizieren, ohne verstanden zu werden, also Isolation. Und schon sind wir mittendrin. Was sagt denn die Bibel zu diesem Thema? 3 Verse. Erstens Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Lukas 9, 45. Aber das Wort verstanden sie nicht, und es ward vor ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn zu fragen nach diesem Wort. Habt ihr gemerkt? Liebe ohne Gegenliebe, abgelehnte Freundschaft, nicht verstanden werden. Dies sind nur drei Bibelstellen, die aber deutlich machen, dass genau die Forschungen von Paul Kreis auf unseren Gott zutreffen. Den allmächtigen Herrn, der Ablehnung, Ausschluss und Isolation von seinen Menschen erfahren hat und bis heute erfährt. Purer Stress für Gott. Gott sah dies schon vor allen Zeiten. Er sah dies schon, als er mit Jesus die Schöpfung formte und dann den Rettungsweg beschloss. Und trotzdem dieser Stress, er kam zu den Seinen und sie nahmen ihn nicht auf. Das Schöpfungswerk von 6 Tagen und dieser Stress von den Seinen abgelehnt zu werden, ich denke, das ging auch an unserem Gott nicht spurlos vorbei. Es hat ihn mitgenommen. Und er brauchte einen Tag des Ausruhens, der Auszeit. Und gleichzeitig war dies dann auch sein Wille für uns Menschen. Am 7. Tage sollt ihr ruhen. Doch zurück zum Thema, wie wir unser Leben stressfreier gestalten können. In 6 Punkten möchte ich euch durch das heutige Thema führen und wir wollen hören, was die Bibel erzählt, wie Jesus mit Stress umgegangen ist. Und wenn Jesus auch dies durchgemacht und überwunden hat, dann dürfen wir auch in unserer modernen Welt von diesen Erfahrungen unseres Erlösers zehren. Wir dürfen seinem Weg nachfolgen und die Erlösung in Anspruch nehmen. Denn die extremste Form von Stress, die hat doch Jesus in 1. Johannes 2, Vers 2 bewältigt, wenn er auf seinen Schultern die Schuld und Last der ganzen Welt trug. Und dabei war es Jesus, der in seinem irdischen Leben gelassen und souverän mit Stress umgegangen ist. In Jesu Alltag gab es immer wieder Situationen, wo Menschen oft ganz klare Ansprüche an ihn hatten. Sei es, dass sie ihm Fallstricke legten, oder sei es, dass sie mit ihren Wünschen und Sorgen zu ihm kamen, zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit. Jesus hatte wenig Privatsphäre. Und unser heute so hochgehaltenes Wort, die Work-Life-Balance, also das Austarieren von Arbeitsleben und Freizeit, das war für Jesus ein Fremdwort. Wenn man gelegentlich kaum Zeit hat zu essen, dann ist man wirklich schwer beschäftigt. Und trotzdem gibt es keine Bibelstelle, wo uns Jesus als gehetzt oder übereilt dargestellt wird. So also unsere 6 Punkte des heutigen Themas. Stress und Identität, Stress und Bestimmung und Auftrag, Stress und Filterung und Fokussierung, Kommunikation, Kleingruppen, Time-out. Erstens, das Wissen, wer ich bin, also meine eigene Identität, ist der erste Punkt. Der französische Philosoph Descartes, der drückte die Identität, wie er sie verstand, einmal so aus: Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Dieses Denken entstammt natürlich dem Frankreich um 1600 und heute würde er sicherlich anders reden. Im Zeitalter der mobilen globalen Vernetztheit, der Posts, Twitters, SMS, WhatsApp, Accounts auf Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, in diesem modernen Zeitalter sucht der Mensch seine Identität auf andere Art. Der deutsche Philosoph Sloterdijk hat das 2017 so formuliert: Nicht mehr ich denke, also bin ich. Vielmehr, man denkt an mich, also bin ich. Vor allem die junge Generation, die mit dem Handy in der Wiege aufwächst, postet, followt, liked und disliked in einem fort und bezieht daraus Identität. Warum? Das Psychologenteam der University of Essex nennt uns als Grund die Angst, etwas zu verpassen. Oder Englisch Fear of Missing Out, kurz FOMO. Es ist die zwanghafte Sorge, nicht mehr auf dem Laufenden zu sein. Diese Sorge, die tritt inzwischen laut Forschungsteam bei bereits 40% der unter 35-Jährigen auf. Es geht nicht darum, tatsächlich etwas zu verpassen, sondern um das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Eben das Empfinden, man denkt an mich, also bin ich. Schauen wir Jesus an. Jesus hatte null Zweifel, wer er ist. Seine Identität war ihm ganz klar. Denken wir an seine Ich Bin-Worte. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Wenn du also weißt, wer du bist, wirst du nicht ständig versuchen, so zu sein, wie andere dich haben wollen. Ihr kennt sicher noch diesen Werbeslogan aus den 80er Jahren: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich zunehmend materiell definiert. In einer Gesellschaft, wo Markenprodukte mehr gelten, einfach wegen des Firmenlabels. Eine Gesellschaft, die Stars überhöht, Idole kopiert und sich pausenlos untereinander vergleicht, anstatt einfach nur zu sein. Und genau hier liegt eine wesentliche Stressursache: Kopieren und sich vergleichen. Psalm 135, Vers 14. Herr, ich danke dir, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Gott hat sich alle Mühe gegeben, dich als Original zu erschaffen. Er wollte dich nicht als Kopie. Milliarden Menschen hat er als Originale gewollt, bis hin zum Fingerabdruck. Du bist gemacht und geliebt vom Schöpfer. Ist das nicht die allerhöchste Identität, die man sich vorstellen kann? Punkt 2, Bestimmung und Auftrag. Kennst du deine Bestimmung, warum und weshalb und wofür du lebst? Dieses Corona-Jahr war für die Gesellschaft eine Chance, neu darüber nachzudenken. Corona hat herbeigezwungen, dass ein Jahresablauf, der aus Arbeit, Feiern, Urlaub, Arbeit, Feiern, Urlaub besteht, gehörig durcheinandergewürfelt wurde. Kein Faschingstreiben, kein Après-Ski, kein Ballermann, keine Feierlaune, kein Oktoberfest, kein Glühwein-Event. Dafür Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Kontaktbeschränkung, Quarantäne, Alltagsmaskenpflicht. Und das Ergebnis hieraus: Polarisierung hat stattgefunden. Egal, was gemacht und beschlossen wurde, man konnte es keinem immer recht machen. Irgendwelche Gruppen werden immer meckern, sich beschweren, sich ungerecht behandelt fühlen. Und auch ich selber kann es in meinem Leben nicht immer jedem recht machen. Das geht nicht. Daher ist es umso wichtiger, dass ich mich sehr darum kümmere, warum ich lebe und was meine Bestimmung ist. Johannes 5, Vers 30 zeigt, wie Jesus seine Bestimmung und seinen Auftrag sieht. Jesus sagt hier: Denn es geht mir nicht darum, meinen eigenen Willen zu tun, sondern ich erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Wenn du weißt, wer dich gewollt hat und wessen Willen du tust und welchen Weg deiner Bestimmung du gehst, dann wirst du eine gute Portion stressfreier leben. Und du wirst mit Sicherheit stressfreier leben, wenn du auch beruflich unterwegs bist in dem, was deine Gaben sind und dich nicht ständig verbiegen musst. Du wirst stressfreier unterwegs sein, wenn du dich auf deinem Terrain bewegst, mit deinen Fähigkeiten, Talenten und Charaktereigenschaften. Welche Berater und Freunde hast du, an denen du dich reflektieren kannst? Was treibt dich? Was sind deine ureigenen Ziele? Wenn du hinter allem wie Jesus sagen kannst, meine Berufung liegt im Nacheifern von Gottes Willen, dann wird sich dein Stress minimieren. Nicht, was dringend im Leben ist, ist auch immer wichtig. Und nicht, was wichtig ist, ist auch immer dringend. US-Präsident Eisenhower hatte auf seinem Schreibtisch immer zwei Körbe zu stehen, in die er pflegte, seine Akten zu sortieren. Gefragt, was das bedeute, sagte er, der eine Korb ist Dringendes, der andere Korb ist Wichtiges. Weiter gefragt, wie er mit den Dingen aus dem Wichtigkorb umgehe, antwortete er, die erledige ich. Und die Dinge aus dem Dringendkorb, er sagte schlicht, die ignoriere ich. Was können wir daraus lernen? Die Zeit wird meist nie reichen, alles Dringende zu tun. Aber das Wichtige, das hält unseren Lebensauftrag am Laufen. Luther sagte einmal am Morgen eines aufgabenreichen Tages, heute muss ich viel arbeiten, darum will ich erstmal viel beten. Wenn du dich getrieben und unter Druck fühlst, könnte es sein, dass du Dingen nachgehst, die nicht wichtig sind? Drittens, Filterung und Fokussierung. Du musst zwangsweise Prioritäten setzen und einige Dinge ausblenden, um dich den weniger wichtigen Dingen, den wirklich wichtigen Dingen im Leben zuzuwenden. Ist dein Leben im Gleichgewicht oder nimmst du mehr in dein Leben hinein, als du verkraftest? Kannst du Sorgen und Ängste abgeben? Jesus konnte auch Nein sagen. Nein zu Erwartungen und Wünschen, die nicht seiner Bestimmung entsprachen. Lernen wir auch eine solche Nein-Sage-Kultur, genauso wie eine berufungsfreudige Ja-Sage-Kultur. Und der Stress wird nachlassen. Tappen wir nicht in die Falle, viele gute Dinge zu tun, die uns abhalten, das Wichtige zu erledigen. Einen wichtigen Filtervorgang möchte ich als Entfollowing bezeichnen. Befreie dich von angeblichen Verpflichtungen im realen oder im virtuellen Leben. Lass nicht zu, dass jede neue Nachricht an deinem Handy aufploppt oder summt oder klingelt. Melde dich, wenn du es möchtest, nicht wenn die Geräte es dir angeben. Und das reicht im Normalfall einige Male am Tage und nicht als sofortige Antwort, selbst schon beim Autofahren. Auch Jesus praktizierte es, sich zu entziehen. Seine Stressfaktoren hinter sich zu lassen. Ein paar Beispiele. Lukas 4, Vers 30. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Matthäus 13, Vers 58. Und er tat daselbst in Nazareth nicht viel Zeichen, um ihres Unglaubens willen. Matthäus 16, Vers 4. Und er ließ sie, die Pharisäer, stehen und ging davon. Matthäus 21, Vers 17. Und er ließ sie da und ging zur Stadt hinaus. Markus 8, Vers 13. Und er ließ sie, trat in das Schiff und fuhr hinüber. Stress bewusst hinter sich lassen. Stressfaktoren bewusst ausschalten. Punkt 4, Kommunikation. Kein Tag vergeht, an dem wir nicht fragen, lesen, schreiben, erklären, zuhören, streiten, diskutieren, schweigen. Kommunikation kann aber ganz schnell zum Stressfaktor werden, wenn andere das gar nicht verstehen, was ich sagen möchte. Der Botschaftsrahmen ist oft sehr entscheidend wichtig. So trauen wir doch einiger Eilmeldungen viel eher in seriösen Zeitschriften und Zeitungen als in Boulevardblättern. Was machte Jesus im Stress der Anfechtung? Lukas 4, die Verse 4, 8 und 12. Jesus wird vom Teufel versucht. Alles, was er macht, ist auf die seriöseste aller Quellen, Gottes Wort, zu verweisen. Er entgegnet jeweils: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort Gottes. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allezeit dienen. Es ist gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Auf so viel Good News kann selbst der Meister der Fake News, Satan selbst, nur weichen. Vers 13, und er wich von Jesus eine Zeit lang. Wenn du also in stressiger Anfechtung stehst, wende dich immer an die seriöseste Quelle, an Gottes Wort. Kein Tag vergeht, wo wir nicht auch mit uns selbst reden. Hört mal in euren Kopf. Da rattert es mit einer Geschwindigkeit von 600 Wörtern pro Minute, sagen die Wissenschaftler. Und dabei ist erwiesen, dass dies oft Negatives ist. Daher sagen die Amerikaner zu diesem Vorgang awfulizing, also das Negative im Kopf bewerten. Im Stillen schimpfen wir, im Stillen sorgen wir uns, ängstigen uns. Im Stillen machen wir anderen Vorwürfe, zählen Kalorien, wittern Lug und Trug. Und dabei brauchen wir da oben eigentlich doch Ruhe. Ärzte empfehlen, das Selbstgeschnatter zu sortieren in Schnee von gestern, Zukunftsmusik, Blödsinn. Konsequentes Sortieren beseitigt den Stress im Kopf. Der zweite ärztliche Rat ist Umschalten von awful auf happy, also von schlechten Gedanken auf gute Gedanken. Und das geht laut Ärzten mit der Frage, die man sich im Kopf stellt: Was würde mich jetzt froh machen? Und was sagt die Bibel zum Thema Stress im Kopf? Psalm 119: Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Ich suche dich von ganzem Herzen und schaue auf deine Wege wie auf großen Reichtum. Wenn ich mich gräme, stärke mich mit deinem Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Noch ein stressbrechendes Prinzip: Wer etwas Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze. Labern stresst. Ein bemerkenswertes Beispiel lieferte einmal der Schriftsteller Hemingway. Er gewann die weinselige Wette, einen Roman mit 6 Worten schreiben zu können. Er schrieb in dieser Schriftstellerrunde in einem New Yorker Restaurant folgende Worte: Zu verkaufen, Babyschuhe, nie getragen, Ende. Zu verkaufen, Babyschuhe, nie getragen, Ende. von seinen Schriftstellerkollegen am Tisch bedrängt, was denn das jetzt sein soll, sagte er: 6 Worte, dahinter eine Tragödie. Wer da nicht schlucken muss, hat einen Stein, wo andere ein Herz haben. Welches ist der Satz Jesu, der dich zum Schlucken bringt? Für mich ist es ein Satz mit genau 10 Worten aus Johannes 8, Vers 7. Ein Satz, der mich in seiner Logik und doch entwaffnenden Liebe immer wieder neu begeistert. Zu den Anklägern der Ehebrecherin, die schon die Steine in den Händen haben, sagt Jesus: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Nur 10 Worte. Aber könnt ihr euch vorstellen, welchen enormen Stress dieser geniale, schlichte Satz aus dem Leben der Sünderin genommen hat? Ich wünsche mir und euch allen immer gute Freunde mit einem guten, treffenden Wort zur rechten Zeit. Ein Wort, das uns und euch den Stress bricht. Noch kurz zu den beiden letzten Punkten in meiner Aufzählung: die Kleingruppen und die Timeout, die Auszeit. Kleingruppen in Markus 3, 14 kann man lesen: Jesus hat sich 12 Jünger gewählt, die mit ihm in einer Kleingruppe waren. Da wir nach dem Abbild Gottes gemacht sind, sind wir auch Beziehungswesen. Und deshalb sagt in 1. Korinther die Bibel, dass die Gemeinde füreinander sorgen soll. Daher ist auch bis heute das Angebot der Gemeinde und der Kleingruppen, der Hauskreise sehr wichtig. Zellen, wo sich einige intensiver um andere kümmern und den Austausch über den Glauben pflegen. Ein Ort, wo Geschwister vielleicht deine augenblickliche Situation auch schon erfahren und durchgemacht haben und dir jetzt mit Rat zur Seite stehen können. An dem Abend, als Jesus verraten wurde, ging es ihm elend schlecht. Da ist er auch nicht alleine losgezogen, sondern er hat auch seine Kleingruppe mit einbezogen, hat sie mitgenommen und gebeten, in seiner Nähe zu sein und mit ihm zu wachen und zu beten. 1. Korinther 12 zeigt aber auch, dass eine Kleingruppe auch zum Freudeteilen da ist. Da steht nämlich: Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle mit. Auch unsere 3 leitenden Ältesten hier haben mit dem erweiterten Leitungskreis, dem ELK, eine unterstützende Kleingruppe gebildet, die in manchen Fragen und Entscheidungen Unterstützung sein darf und somit Stresshilfe sein darf. Zuletzt Time Out. Der Punkt, sich Zeiten der Ruhe zu nehmen, hat in der Bibel einen hohen Stellenwert. Gott selbst hat es uns am 7. Tage vorgemacht. Die Schöpfungsordnung 6+1 wurde vor etlichen Jahren im System des damaligen Ostblocks versucht auf 9+1 auszudehnen, also 9 Tage Arbeit und dann 1 Tag Ruhe. Was geschah, könnt ihr euch denken. Der Stress für die Belegschaften nahm zu und das Wirtschaftsprodukt erlitt Einbußen. Und allein aus diesem Grund ist das gescheitert. Die Ruhe ist Gott so wichtig, dass er sie unter den Top 3 der Geboten verankert hat. 2. Mose 20, Vers 8: Du sollst den Sabbat heiligen. Auch Jesus waren Ruhezeiten und Gebetszeiten sehr wichtig. Als zum Beispiel der Trubel um ihn überhand zu nehmen drohte, berichtet Johannes 6, Vers 15: Als Jesus merkte, dass sie kommen und ihn zum König machen wollten, entwich er abermals auf den Berg, er selbst allein. Und Jesus war auch oft im Gebet allein, in der Meditation vor und mit dem Vater. Und Psalm 119, Vers 48 sagt: Ich sehne mich nach deinen Worten, denn sie sind wertvoll für mich. Über alles, was du angeordnet hast, denke ich gründlich nach. Je stressiger das Umfeld, umso wichtiger, dass wir aktiv Zeiten der Ruhe und Vertiefung des Glaubens einplanen. Ein Bild zurück. Was war unser Predigttext für heute? Nicht alles, was erlaubt ist, ist deswegen auch schon gut. Wir können alles tun, aber nicht alles ist nützlich. Das Wichtige tun, das ist nützlich. Lasst mich das Thema landen mit einem Satz, mit einer Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandern im Glauben und nicht in dem, was wir gerade vor Augen haben. In der englischen Version heißt es: For we walk by faith and not by sight. Im Glauben und nicht unter Sicht. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht den Flight by sight, den Flug unter Sicht in unserem Leben machen müssen. Der Sichtflug mag bei super Wetter ganz gut klappen, aber wehe, wenn Wolken und Nebel kommen. Dann brauchen wir Radar und einen guten Fluglotsen. Einen, dem wir vertrauen können und müssen. Es gibt keinen besseren Lotsen, um unbeschadet ans Ziel zu fliegen, als Jesus. Jesus, der jeden Stress dieser Welt durchgemacht hat. Jesus, der alles überwunden hat. Und Jesus, der für unsere stressfreie Zukunft in seiner ewigen Welt heute schon bürgt. Amen.